Content-Warnung. Content-Warnung. Die folgende Radiosendung beschäftigt sich mit dem Thema Polizeigewalt. Von manchen Menschen können diese Themen als besonders belastend empfunden werden. Falls sensible Thematiken, zum Beispiel Gewalt, Depression, Suizid, Trauma, dir gerade nicht gut bekommen, hör die Sendung bitte nicht allein, sondern suche dir eine vertraute Person oder schalte bitte ab. Bitte sei achtsam mit dir selbst.
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
13. Januar 2025, Baden-Württemberg, Name unbekannt. Wir gedenken eines Mannes, der am 13. Januar in Bruchsal von der Polizei erschossen wurde. Er war 48 Jahre alt. Sein Name und weitere Informationen zu seiner Identität sind uns nicht bekannt. An besagtem Tage soll der Mann zwangsweise in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Auf Klingeln und Klopfen der Polizei reagierte er nicht, woraufhin die Haustür von außen geöffnet wurde. Nach Angabe der BeamtInnen soll der Mann diese in Anführungsstrichen unmittelbar mit einem Messer und einem Fleischerbeil angegriffen haben. Die BeamtInnen ließen einen Polizeihund auf ihn los und schossen auf ihn. Er starb noch vor Ort.
12. Februar 2025. Brandenburg. Name unbekannt. Wir gedenken eines Menschen, der am 12. Februar 2025 in der JVA Heidering durch Suizid starb. Wir kennen weder seinen Namen noch sein Alter. Er soll aufgrund seiner bekannten Suizidgefährdung vor seinem Tod mehrmals im Bunker, also im besonders gesicherten Haftraum, gewesen sein.
4. März 2025, Bayern, Quabel. Wir gedenken Quabel, der am 4. März 2025 in seiner Wohnung in Nürnberg von der Polizei erschossen wurde. Der Vater zweier Kinder war 38 Jahre alt. Die Polizei rückte am Morgen des 4. März an, um einen Haftbefehl gegen Quabel zu vollstrecken. Dieser stammte von Juli 2024 und war aus mehreren Gründen nichtig. Unter anderem war er nicht von einem Richter unterschrieben, außerdem ging er von der falschen Annahme aus, dass Fluchtgefahr bestehe, weil Quabel keinen festen Wohnsitz habe. Warum die Polizei Quabel erschossen hat, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei behauptet, er habe sich mit einem Küchenmesser bewaffnet, gegen seine Festnahme gewehrt. Dazu, wie diese Gegenwehr konkret aussah, konnte sie aber keine konkreten Angaben machen. Beamtinnen wurden nicht verletzt. Quabel arbeitete als Kampfsporttrainer und trainierte viele Kinder und Jugendliche. Zu seiner Beerdigung kamen hunderte Menschen. Die Initiative Gerechtigkeit für Quabel kämpft für juristische Aufklärung.
7. März 2025, Sachsen-Anhalt, Name unbekannt. Wir gedenken eines Menschen, der am 7. März 2025 in Schönbeck, Sachsen-Anhalt, von einem Sondereinsatzkommando der Polizei erschossen wurde. Er war 26 Jahre alt. Seinen Namen kennen wir nicht, er kam aus Afghanistan. Nach Angaben der Polizei gingen in der Nacht zwei Notrufe ein, wonach ein Mann in einem Wohnhaus zwei andere Personen mit einem Messer bedroht haben soll. Auch die eingetroffenen PolizeibeamtInnen soll der Mann mit einem Messer bedroht haben. Diese setzten Pfefferspray ein. Anschließend soll er sich alleine in seiner Wohnung zurückgezogen haben. Die Polizei ließ das Mehrfamilienhaus räumen und erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss. Gegen 5 Uhr in der Früh drangen die BeamtInnen in die Wohnung ein, in der sich der Mann sich auf diese Zeit weiterhin alleine aufhielt, ohne Dritte zu gefährden. Er soll sich mit einem Messer auf die Spezialkräfte zubewegt haben. Diese schossen zweimal auf ihn und verletzten ihn so schwer, dass er später im Krankenhaus starb. Alle an dem Zugriff beteiligten BeamtInnen sind weiterhin im Dienst.
14. März 2025, Nordrhein-Westfalen, Necip Boubacar. Wir gedenken Necip Boubacar, der am 14. März in Dortmund vor seinem Haus im Alter von 70 Jahren von der Polizei erschossen wurde. Necip Boubacar litt unter gesundheitlichen Problemen, hatte an diesem Tag mehrere epileptische Anfälle, woraufhin eine Mitbewohnerin die Rettungskräfte rief. Necip wollte nicht von den Sanitäterinnen ins Krankenhaus gebracht werden. Er soll nach einem Küchenmesser gegriffen haben, weshalb die Rettungskräfte die Wohnung verließen und die Polizei verständigten. Laut Zeugingen umstellte diese das Haus regelrecht. Necip soll mit einem Messer in der Hand in seinen Vorgarten gegangen sein, worauf mehrere BeamtInnen ihre Schusswaffen auf ihn richteten und deren Einsatz androhten. Der Einsatz in Anführungsstrichen milderer Mittel wie Pfefferspray oder Taser wurden nicht angeordnet. Zunächst zog sich Necip Bubaka daraufhin ins Haus zurück, er soll dann aber wieder mit dem Messer herausgekommen und angeblich schnellen Schrittes auf die Beamtinnen zugegangen sein, woraufhin ein Schuss auf ihn abgegeben wurde. Dieser traf ihn in den Bauch und Necip Bubaka erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Laut NachbarInnen, die Necip gut kannten, humpelte dieser bzw. war schlecht zu Fuß, was die Darstellung der Polizei über die Geschwindigkeit der Situation fragwürdig erscheinen lässt. Die Polizei sprach außerdem in der Pressemeldung, dass Necip Bubaka in Anführungsstrichen als Randalierer auftrat, worauf sich diese Bezeichnung stützte, beantwortete sie auf Presseanfrage nicht. Beamte hinderten Bekannte von Necip Bubaka, die versuchen sollten, die Situation zu beruhigen, daran, mit ihm zu reden. Die Bodycams der eingesetzten Beamtinnen waren ohne Angaben von Gründen ausgeschaltet. Im August hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt und dem Schützen Notwehr zuerkannt. Der Freundinnenkreis von Necip war und ist von diesem Vorfall zutiefst erschüttert. Die Mitbewohnerin, die Necip nach dem Bauchschuss auffing, sagte: Ich werde nie wieder den Rettungsdienst rufen.
17. März 2025, NRW. Name unbekannt. Wir gedenken eines Menschen, der am 17. März 2025 in Herne von der Polizei erschossen wurde. Er war 51 Jahre alt. Seinen Namen kennen wir nicht. Die Polizei wurde vom Arbeitgeber des Mannes verständigt, weil dieser nicht zur Arbeit erschienen war. Sie fuhr zu dessen Wohnhaus, wo er Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben soll. Als die Beamtinnen an seine Tür klopften, soll er sie mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin gab eine der Beamten 4 Schüsse auf den Mann ab. Er brach zusammen und starb noch vor Ort.
5. April 2025, NRW, Name unbekannt. Wir gedenken eines Menschen, der am 5. April 2025 infolge eines gewaltvollen Polizeieinsatzes starb. Er war 32 Jahre alt. Sein Name ist uns nicht bekannt. Presseberichten zufolge war der LKW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit vor einer Streife geflüchtet, die ihn für eine Kontrolle anhalten wollte. Dabei soll er mehrere rote Ampeln überfahren haben. Als es der Polizei gelang, den Wagen anzuhalten, soll der Fahrer zunächst weggelaufen sein. Während der Festnahme setzten die BeamtInnen einen Schlagstock und Taser gegen ihn ein. Daraufhin verlor der Mann das Bewusstsein und hörte auf zu atmen. Er starb im Krankenhaus.
13. April 2025, Berlin. Name unbekannt. Wir gedenken eines Mannes aus Syrien, der am 12. April von der Berliner Polizei angeschossen wurde. Am Tag darauf erlag er seinen Verletzungen. Er wurde 43 Jahre alt. Seinen Namen kennen wir nicht. Zuvor hatte der Mann einen anderen Mann, mit dem er in Streit geraten war, mit einem Küchenmesser in einer U-Bahn erstochen. Danach versuchte er zu fliehen, worauf aber von Polizistinnen angehalten wurde. Polizeiangaben zufolge soll er auch die BeamtInnen mit dem Messer angegriffen haben. Einer der PolizistInnen schoss daraufhin 4-mal auf den Mann, der später im Krankenhaus verstarb. Hier nochmal zur Einordnung. Unsere Quellenrecherche entnehmen wir der Plattform Death in Custody und die haben zu diesem Vorfall noch eine Anmerkung, die wir mit euch teilen wollen. Dies ist ein Grenzfall. Für unsere Recherche haben wir uns grundsätzlich dagegen entschieden, Fälle mit aufzunehmen, in denen getötete Personen zuvor unbeteiligte Dritte willentlich in Lebensgefahr gebracht hat. Dies ist eindeutig der Fall. Mehr noch, der Getötete hatte zuvor eine weitere Person umgebracht. Dies wollen wir nicht verharmlosen. Allerdings hatte der Angreifer sich zu dem Zeitpunkt, als er erschossen wurde, bereits aus der Situation entfernt, sodass für unbeteiligte Dritte keine unmittelbare Gefahr mehr bestand. Bei der Polizei gehen wir davon aus, dass sie in der Lage ist, eine mit Messer bewaffnete Person zu entwaffnen, ohne diese zu töten. Deshalb wird der Fall hier aufgeführt.
17. März 2025, Nordrhein-Westfalen. Name unbekannt. Wir gedenken eines Menschen, der am Abend des 17. März 2025 tot in seiner Zelle in der JVA Siegburg aufgefunden wurde. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Der Mann war erst seit dem 11. März in der JVA gewesen. Er musste dort 2 Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen. Nach Angaben der Gefängnisleiterin sollte er nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Zur Feststellung der Todesursache wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf eine Suizidgefährdung des Mannes soll es nicht gegeben haben. Auch einen Abschiedsbrief habe er nicht hinterlassen.
15. April 2025, Bayern. Mohammed E. Wir gedenken Mohammed E., der am 16. April 2025 infolge eines Polizeieinsatzes in Dachau starb. Er wurde 29 Jahre alt. Der marokkanische Staatsbürger wurde am Vormittag des 15. April in der Dachauer Innenstadt festgenommen und in eine Gewahrsamszelle gesperrt. Laut Angaben der Polizei soll er zuvor alkoholisiert gegen Türen und Fenster geschlagen haben. AnwohnerInnen riefen daraufhin die Cops und bei der Festnahme gab es wegen unterschiedlicher Sprachen Verständigungsprobleme. Mohammed soll versucht haben, sich der Festnahme zu entziehen. Er sei dann von den Beamtinnen verfolgt, eingeholt und mit Handschellen gefesselt worden und eben in die Zelle gebracht worden sein, wo er dann zusammengebrochen und reanimiert werden musste. Am nächsten Tag starb er im Krankenhaus. Mohammed wurde in der marokkanischen Kleinstadt Kouriga beigesetzt und er verstarb zwar alleine in Deutschland im Polizeigewahrsam, doch zu seiner Beerdigung kamen viele Trauergäste.
16. April 2025, Baden-Württemberg, Name unbekannt. Wir gedenken eines Mannes, der am 16. April 2025 in Hitzingen von der Polizei erschossen wurde. Er war 64 Jahre alt. Der Mann soll zuvor mit einer Axt auf ein Auto eingeschlagen haben, in dem sich ein Kind befand. Die Mutter des Kindes verständigte die Polizei. Als der 64-Jährige von dem Auto abließ, konnte sich die Mutter mit dem Kind unverletzt entfernen. Als die Polizeibeamten anrückten, soll der 64-Jährige eine Polizeibeamtin mit der Axt leicht verletzt haben. Daraufhin gaben die übrigen Polizeibeamten Schüsse auf den Mann ab, an denen er noch vor Ort starb. Das Landeskriminalamt ermittelt zu den konkreten Umständen der tödlichen Polizeischüsse.
»17. April 2025, Hamburg, Emal F. Wir gedenken Emal F., der am 17. April 2025 im Gewahrsam der Polizei Hamburg starb. Er war 36 Jahre alt. Emal F. soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand in seiner eigenen Wohnung befunden haben, als die Polizei mit mehreren BeamtInnen anrückte. Medienberichten zufolge soll er die Polizei zunächst mit einer Metallstange bedroht haben, die er auf Aufforderung hin wegwarf. Angehörige berichteten, dass sie während des Polizeieinsatzes mehrfach darum baten, Emal F. beruhigen zu dürfen. Daraufhin seien die PolizistInnen aber nicht eingegangen. Stattdessen hätten sie Familienmitglieder weggestoßen und Emal F. mit 8 bis 10 BeamtInnen überwältigt. Anschließend verbrachten sie ihn gewaltsam auf die Wache und sperrten ihn dort in eine Gewahrsamszelle. Dort wurde die Atmung von Emal F. aus bislang unbekannten Gründen so flach, dass eine Notärztin ihn versorgen musste. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Tag starb. Die Polizei gab später an, Emal F. habe aufgrund von Drogenkonsum das Bewusstsein verloren. Dies konnte bei einer Obduktion nicht bestätigt werden. Eine parlamentarische Anfrage ergab, dass ein Polizist ihn zuvor ohne Grund mit der Faust gegen den Kopf geschlagen hatte und nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieser Schlag für seinen Tod ursächlich war. Emal F. war Vater 2 Kinder und arbeitete in der Pflege. Angehörige beschrieben ihn als einen Menschen, der in der Nachbarschaft beliebt war.
20. April 2025, Niedersachsen, Lorenz A. Wir gedenken Lorenz, der in der Nacht zum 20. April in der Innenstadt von Oldenburg von hinten von der Polizei erschossen wurde. Er war 21 Jahre alt. Laut Angaben der Polizei wurde Lorenz der Einlass in eine Diskothek verwehrt. Deshalb soll es zu einem Streit gekommen sein, woraufhin Lorenz in Richtung der Security-Mitarbeitenden Reizgas gesprüht haben soll. Daraufhin sei er geflohen und von mehreren Personen verfolgt worden. Laut Polizei soll Lorenz seinen VerfolgerInnen mit einem Messer gedroht haben, weshalb diese die Verfolgung abbrachen. Anschließend soll er das Messer eingesteckt haben und weggerannt sein. Als Lorenz in der Innenstadt auf die Polizei traf, flüchtete er zunächst. Später soll er BeamtInnen mit Reizgas angegriffen haben. Ein Polizist gab mehrere Schüsse auf ihn ab, von denen ihn laut Obduktionsbericht 3 von hinten trafen. In den Oberkörper, an der Hüfte, in den Kopf. Ein 4. Schuss soll ihn am Oberschenkel gestriffen haben. Lorenz A. wurde durch die Schüsse tödlich verletzt. Er starb wenig später im Krankenhaus. Ein lokales Bündnis, nämlich die Initiative Gerechtigkeit für Lorenz, fordert seither Aufklärung und Gerechtigkeit.
10. Mai 2025, Berlin. Name unbekannt. Wir gedenken eines Menschen, der am 10. Mai 2025 in Berlin auf der Flucht vor der Polizei starb. Er war 27 Jahre alt und seinen Namen kennen wir nicht. Die Beamtinnen verfolgten den Mann mit Blaulicht und Martinshorn, weil sie davon ausgingen, dass er ein Motorrad gestohlen hatte. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Ampelmast, wodurch er auf die Straße geschleudert wurde und noch am Unfallort verstarb.
18. Mai 2025, Berlin. Sonja Omorogomwan. Wir gedenken der deutschen schwarzen Frau Sonja Omorogomwan, die am 28. Mai 2025 die Unterbringung in der Psychiatrie in Berlin nicht überlebte. Sie war 25 Jahre alt. Sonja Omorogomwan wurde am 26. Mai 2025 bewusstlos in einem Badezimmer einer geschlossenen psychiatrischen Station eines Berliner Krankenhauses gefunden. Laut Krankenhaus habe sie sich mit einem Schal an einer Duschvorrichtung erhängt. 2 Tage später verstarb sie. Diese Darstellung wird angezweifelt. Angehörige glauben nicht, dass Sonja Omorogomwan selbst ihr Leben beendete und gehen davon aus, dass sie Opfer physischer Gewaltanwendung wurde. Mehrere antirassistische Organisationen und Initiativen für die Rechte von schwarzen Menschen in Deutschland fordern die Wiederaufnahme des Verfahrens sowie eine unabhängige Untersuchung durch eine Sonderkommission unter Einbeziehung internationaler forensischer Expertinnen.
1. August 2025, Saarland, Nelson. Wir gedenken Nelson, der am 1. August 2025 in der JVA Ottweiler durch Suizid starb. Er war 15 Jahre alt. Berichten zufolge war Nelson aufgrund eines sogenannten Sicherungshaftbefehls in der JVA. Vor seinem Tod wurde er dort aus unbekannten Gründen 5 Wochen isoliert. Außerdem soll er gehungert haben und von Wärtern geschlagen und getreten worden sein. Anschließend soll er sich in seiner Zelle getötet haben. Am 2. August, einen Tag nach Nelsons Tod, weigerten sich 17 Gefangene aus Protest, nach der Freistunde wieder in ihre Zellen zurückzukehren. Die JVA rief ein Sondereinsatzkommando der Polizei, um den Aufstand zu unterdrücken. Gegen 2 JVA-Beamte wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet. Wie die Saarbrückner Zeitung berichtete, soll die Obduktion keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gegeben haben. Dagegen berichtet Nelsons Vater, er habe das Gesicht seines toten Sohnes kaum wiedererkannt, weil es durch Gewalt entstellt gewesen sei. Die weitere Aufklärung wird dadurch erschwert, dass Nelsons Leichnam ohne Benachrichtigung seiner Familie eingeäschert wurde.
7. Juni 2025, Bayern, Gloria K. Wir gedenken Gloria K., die am 7. Juni in München von der Polizei erschossen wurde. Sie war 30 Jahre alt. Die Frau aus Nordmazedonien soll an der Münchner Theresienwiese mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben, die dadurch leicht verletzt wurden. Als die Polizei anrückte, soll sie weiter mit dem Messer in Anführungsstrichen hantiert haben. Die PolizistInnen schossen daraufhin auf sie. Später starb sie im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Gloria K. soll am selben Tag bereits in einem Lebensmittelgeschäft in Anführungsstrichen randaliert haben. BeamtInnen fesselten sie und nahmen sie in Gewahrsam. Gegen 19.15 Uhr wurde sie wieder entlassen. Kurz darauf kam es zu dem Angriff auf der Theresienwiese.
"26. Juni 2025, Baden-Württemberg. Bilal K. Wir gedenken Bilal K., der am 26. Juni 2025 in Wangen von der Polizei erschossen wurde. Er war 27 Jahre alt. Medienberichten zufolge sollte der Afghane in Haft gebracht werden. Er war wegen einer Körperverletzung verurteilt worden. In der Festnahmesituation soll er die Beamtinnen plötzlich mit einem Messer angegriffen haben. Diese gaben mehrere Schüsse auf ihn ab. Bilal starb noch vor Ort.
1. Juli 2025, Baden-Württemberg, Name unbekannt. Am 1. Juli 2025 erschoss die Polizei in Stuttgart einen 29-Jährigen. Sein Name ist uns nicht bekannt. Er kam aus Algerien. Ursprünglich hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, der Erschossene sei erst 18 Jahre alt gewesen. Familienangehörige legten aber zwischenzeitlich Dokumente vor, aus denen ein höheres Alter hervorgeht. Vor dem tödlichen Polizeieinsatz soll es in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der Mann soll dabei einen Gleichaltrigen mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt haben und anschließend geflohen sein. Die herbeigerufene Polizei stellte ihn in einem Hinterhof. Ein Beamter gab einen Schuss auf den Mann ab, der ihn in den Oberkörper traf. Er starb noch vor Ort. Der Todesschütze trug nach Informationen des SWR keine Bodycam. Warum es zu der Schussabgabe kam, ist Berichten zufolge unklar.
Am 26. Dezember 2025, Hessen, Name unbekannt. Am 26. Dezember 2025 erschoss die Polizei einen Patienten der psychiatrischen Station im Uniklinikum Gießen. Sein Name ist uns bislang unbekannt. Er wurde 33 Jahre alt. Der Mann war geschlossen untergebracht und befand sich in einem schweren psychischen Ausnahmezustand. In diesem soll er laut ermittelnder Staatsanwaltschaft Klinikpersonal mit einem Scheckkartenmesser bedroht haben. Eine Pflegekraft setzte daraufhin einen Notruf ab. Die hergerufenen PolizistInnen griffen den Mann zunächst mit einem Taser an, danach schossen sie zweimal auf ihn. Ein Schuss traf ihn ins Bein, einer in den Oberkörper. Um dem Erschossenen zu gedenken, fand vor dem Krankenhaus nur wenige Tage später eine Demonstration gegen Polizeigewalt statt. In Reden wurde darauf hingewiesen, dass solche Todesfälle vermeidbar wären, PolizistInnen aber nicht ausreichend dafür geschult seien, Menschen in psychischen Krisen deeskalierend zu begegnen. Die DemonstrantInnen forderten spezialisierte Kriseninterventionsteams statt bewaffneter Eskalation und ein Gesundheitssystem, das Menschen auffängt, bevor Situationen eskalieren.
10. August 2025, Nordrhein-Westfalen, Name unbekannt. Wir gedenken eines Mannes, der am 10. August infolge eines Polizeieinsatzes in Köln starb. Er war 52 Jahre alt. Seinen Namen kennen wir nicht. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die Polizei gibt an, sie habe ihn in Anführungsstrichen fixiert, um ihn für eine Untersuchung in einem Rettungswagen zu bringen. Dort habe sich sein Zustand plötzlich verschlechtert. Der Mann sei unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht worden, wo er letztendlich aber verstarb.
28. September in Brandenburg. Name unbekannt. Wir gedenken eines Ersatzfreiheitsstraflers, der am 28. September 2025 die Unterbringung in der JVA in Cottbus nicht überlebte. Sein Name ist uns nicht bekannt. Er war 25 Jahre alt. Der Mann saß seit dem 12. September 2025 in der JVA in Cottbus und wurde am 28. September, also keine 16 Tage später, stranguliert in seinem Einzelhaftraum aufgefunden. Er verbüßte eine Ersatzfreiheitsstrafe, was heißt, dass er wegen einer Ordnungswidrigkeit eine Geldstrafe erhielt, die er nicht bezahlen konnte und deswegen in den Knast gekommen ist. Eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Hinweise auf ein Fremdverschulden lege dem Ministerium der Justiz zufolge nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht vor. Aktuelle Hinweise auf eine erhöhte Suizidgefahr bei dem Gefangenen, dessen Haftende bereits für den 1. Oktober notiert war, also der Mensch sollte quasi 1,5 Monate im Knast sein, und ein Suizid sei vorher nicht festgestellt worden, also eine erhöhte Suizidgefahr. Und die Kampagne Death in Custody schreibt hier noch dazu, eine Ersatzfreiheitsstrafe darf keine Todesstrafe werden. Ersatzfreiheitsstrafe gehört abgeschafft und ebenso die Kriminalisierung von Armut.
13. Oktober 2025, Niedersachsen, Name unbekannt. Wir gedenken eines Menschen, der am 3. Oktober 2025 in der JVA Uelzen starb. Er war 32 Jahre alt, sein Name ist uns nicht bekannt. Auch dieser Mann war in Haft, weil er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen musste und ebenso nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Der Mann wurde erst wenige Tage vor seinem Tod am 28. September von der Polizei festgenommen. Nach Angaben der Schwester des Verstorbenen war dieser gesundheitlich in einem schlechten Zustand. Im Sommer habe er mehrere Wochen im Koma gelegen, er habe eine, in Anführungszeichen, lange Drogenkarriere hinter sich und zudem an einer chronischen Nierenerkrankung gelitten. Die Schwester bezweifelt deshalb, ob ihr Bruder überhaupt haftfähig war. Der gesetzliche Betreuer des Mannes berichtet, ihm sei am 1. Oktober mitgeteilt worden, dass dieser Essen und Trinken verweigere. Am Morgen des 3. Oktober stellten die JVA-Bediensteten seinen Tod fest. Die Familie wurde erst 3 Tage später über den Tod ihres Angehörigen informiert.
Juni 2025, NRW, Rainer Löhnert. Wir gedenken Rainer Löhnert, der am 4. Juni 2025 in der Forensik Bedburg-Hau starb. Zuvor war er mehr als 38 Jahre in verschiedenen Forensiken in Nordrhein-Westfalen eingesperrt gewesen. In Haft kam er 1986 wegen verschiedener körperlicher Übergriffe und Sachbeschädigungen.
Die Fälle, die ihr gerade gehört habt und die Informationen dazu, beziehen wir jedes Jahr von einer Gruppe, die sich Death in Custody nennt und die jedes Jahr seit 1990 alle bekannten Todesfälle von rassistisch unterdrückten Personen in Haft, Gewahrsam oder durch Polizeigewalt zusammentragen und diese auf einer Website veröffentlichen. In den letzten Jahren gab es bei dieser Gruppe zunächst interne Diskussionsprozesse über die eigene Recherche und Dokumentationsarbeit, die sie machen. Dabei ging es im Kern um die Frage, wie sinnvoll so eine Beschränkung auf die Todesfälle von rassifizierten Menschen ist. Als Ergebnis von diesem Prozess hat sich die Gruppe zum Jahreswechsel 2024/2025 dazu entschieden, alle Todesfälle zu dokumentieren, die in Haft, Gewahrsam und durch Polizeigewalt in Deutschland stattfinden und haben quasi diese Beschränkung auf die Todesfälle nur mit Rassismusbezug aufgehoben. Den ausführlichen Text, den die Gruppe dazu veröffentlicht hat, verlinken wir euch in den Sendungsnotizen. Vielleicht habt ihr den Titel unserer Sendung schon gesehen, Name unbekannt. Und euch ist, als wir die Fälle verlesen haben, aufgefallen, dass ja es häufig so ist, dass die Namen der Betroffenen nicht bekannt sind. Wir haben bei Death in Custody mal nachgefragt, was ja ihre Gedanken dazu sind und ja, ob sie vielleicht Hintergrundinfos dazu haben. Hier kommt die Antwort. Wegen deiner Frage können wir auch nur mutmaßen. Es ist so, dass meist nur dann Details wie Namen und weitere Dinge aus dem Leben des Getöteten bekannt werden, wenn die Familie oder andere Angehörige an die Öffentlichkeit treten oder sich ein UnterstützerInnenkreis um den Todesfall bildet. In den allermeisten Fällen ist das nicht so und deshalb bleiben die Informationen sehr spärlich. In der Regel wird nur das bekannt, was in der Nachrichtenmeldung veröffentlicht wurde. Uns ist selbst aufgefallen, dass bei den älteren Fällen wir häufiger Namen oder Namensfragmente haben, auch bei solchen Fällen, bei denen sonst eigentlich nichts bekannt ist und sich auch kein UnterstützerInnen-Netzwerk gebildet hat. Das liegt eventuell daran, dass bei den Fällen aus den 1990er und den frühen 2000er Jahren in der Regel die ARI unsere Hauptquelle ist. Offenbar ist es den Genossinnen von damals eher gelungen, Namen oder Teile von Namen in Erfahrung zu bringen. Oder der Datenschutz war damals bei Pressemeldungen noch nicht so hoch. Alles natürlich reine Spekulation.
So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier wieder zurück im Studio und wir machen seit richtig langer Zeit mal wieder eine Live-Sendung. Das ist sehr aufregend und wir wollen auch den Anlass nutzen, um mal wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Jetzt ist mittlerweile das fünfte Jahr, dass wir im Januar eine Sendung zu dem Thema machen, durch Polizeigewalt ermordete Menschen. Und ja, wir haben uns gefragt, warum machen wir das eigentlich jedes Jahr? Uns diesem Thema zu widmen. Was sind so eure Gedanken dazu?
Genau, ich habe darüber nachgedacht und ich finde es schon ziemlich emotional belastend, wenn ich ehrlich bin. Also auch so in der Vorbereitung jetzt noch eben zu sehen, dass die Liste noch um einiges länger geworden sind. Wir hatten dieses Jahr 24 Fälle, von denen 14 eben Name unbekannt begonnen hat. Und ich denke aber, dass es eben genau deswegen so wichtig ist, überhaupt darüber zu sprechen und auch sich diesen Raum zu nehmen, an diese Leute zu erinnern und zu gedenken. Und auch wenn es jetzt vielleicht die erste halbe Stunde ein schwerer Einstieg war, war es irgendwie dennoch wichtig, es zu tun, damit sie eben nicht vergessen werden. Und genau, und ich weiß nicht, ob das sonst noch so viele Leute tun, ehrlich gesagt. Also so daran zu erinnern, wer im Jahr alles verstorben ist. Ich glaube, es genau, ist gut, dass wir immer mehr in die Öffentlichkeit damit gehen.
Ja, da kann ich voll mitgehen. Ich glaube, es ist einfach richtig wichtig, dem Ganzen so einen Raum zu geben und so eine Sichtbarkeit zu verleihen. Weil was bei mir da noch mit reinspielt, ist auf jeden Fall auch eine krasse Wut und Fassungslosigkeit darüber, dass dieses Thema nach wie vor in der öffentlichen Wahrnehmung, in der medialen Darstellung, im gesellschaftlichen Diskurs, im wissenschaftlichen Diskurs einfach viel zu wenig oder gar keinen Raum findet. So. In den Medien ist immer noch die Rede von Einzelfällen. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen oder Statistiken zur Polizeigewalt oder auch wenig zu rassistischen und rechtsextremen Vorfällen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an letztes Jahr erinnert, da haben wir uns mit diesem Forschungsprojekt befasst, das hieß Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamtinnen der Uni Frankfurt. Und ja, das war irgendwie das einzige deutsche Forschungsprojekt, was sich bisher mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, so im wissenschaftlichen Bereich. Und das ja, war einfach krass zu merken so und ist auch immer noch irgendwie so erschreckend. Und wissenschaftliche Projekt hat ja einfach nochmal deutlich gemacht, was für Defizite es in der Dokumentation, im Umgang damit in der Gesellschaft und Justiz gibt und macht auch einfach wieder mal deutlich, bei wem so die Deutungsmacht liegt und ja, dokumentiert eigentlich exemplarisch das Vorgehen eines Systems, das vor allem zu dessen Selbsterhaltung dient.
Ja, voll gut. Also ich kann mich dem nur anschließen und also was du auch vorhin gesagt hast, ich merke auch, also heute war so ein richtig sonniger Sonntag und ich hatte heute Vormittag so umso mehr das Bedürfnis, irgendwie so diese ganze Sonne einzusaugen, weil ich wusste, okay, wow, wir sind dann hier im Radio und widmen uns irgendwie diesem Thema und setzen uns mit dieser Gewalt und mit diesen ja, rassistischen Morden auseinander in einem Land, was sich ja irgendwie immer wieder so fortschrittlich schimpft und ja, genau, also all diese Morde bleiben ohne Konsequenz und deswegen finde ich es auch so wichtig, das sichtbar zu machen und ich denke, es ging irgendwie los mit Uri Jalloh, dass das diesen Platz im Januar bekommen hat, weil damit irgendwie mein Demo-Jahr immer so losgeht und das so eine kraftvolle Demo ist und ich diese ehrenamtliche Arbeit, dieses selbstbestimmte Widerständige, dieses über Jahrzehnte da dranbleiben, so kraftvoll finde und so wichtig, das darüber zu berichten. Und so ist es zu so einer Instanz geworden im Januar.
Und also was mir auch nochmal aufgefallen ist oder was ich wichtig finde, ist, ich würde mir irgendwie wünschen, dass Leute unsere Sendung hören und dann eher noch drüber nachdenken, wenn sie in so eine Situation kommen, rufe ich jetzt wirklich die Cops? Also ich fand diesen Fall von Najib und die Person, die den aufgefangen hat und meinte, ey, ich habe die Sanitäterin gerufen, um ihm zu helfen und dann ist das draus geworden. Und irgendwie habe ich auch so naiven Wunsch, dass Menschen diese Sendung hören und dann sich dreimal halt überlegen, wie sie, also was sie tun, wenn so eine Situation passiert. Und ich sehe uns auch wenn wir da nur einen kleinen Handlungsspielraum haben, dass wir auch irgendwie Teil einer Gegenkultur sind und das mit aufbauen, dass nämlich genau solche Dinge nicht nur drüber zu berichten, sondern darüber werden wir dann wahrscheinlich später noch sprechen, was daraus auch entsteht, dass wir das so unterstützen können.
Ja, also für mich ist das auch, glaube ich, so im Hinblick auf unsere Audienz, weil ich gehe davon aus, dass Leute, die den anarchistischen Hörfunk aus Dresden hören, in den meisten Fällen schon im linken, linksautonomen Spektrum sich befinden. Und da ist ja einfach die Polizei halt natürlich ein klassisches Feindbild aus vielen Gründen. Aber ich habe so das Gefühl, im Szenealltag ist so die Form der Polizeigewalt, die man erlebt, sind halt irgendwie mal Knüppel, mal Pfeffer, dann wird da irgendwie was aufgelöst und es ist so ein nerviger Gegenspieler auf Demos und für aber nicht weiße Menschen und für Menschen, die dann auch noch von psychischen Erkrankungen betroffen sind, ist die Polizei halt einfach ein Todesrisiko, ein sehr, sehr hohes. Und um darauf halt aufmerksam zu machen, dass das halt nicht nur irgendwie die Cops sind, die man halt irgendwie auslacht, wenn die auf der Demo in so einer komischen Formation rumspringen, sondern es sind halt MörderInnen. Also das ganze Konzept der Polizei, also es zielt darauf ab. Ich meine auch, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, wie schnell Leute zum Beispiel sterben in so Interaktionen mit der Polizei und habe dann mal so ein bisschen recherchiert. Und genau, die Polizei verwendet Hohlspitzgeschosse, falls Leute nicht wissen, was das sind. Das sind Projektile, also Metallprojektile, die platzen quasi im Körper auf und machen dadurch eine möglichst große Wunde, also eine große Eintrittswunde. Die Polizei sagt, das hat den Sinn, dass quasi die Geschosse nicht durch den Körper durchgehen und unbeteiligte Dritte im Hintergrund verletzen können. De facto werden diese Geschosse einfach eingesetzt, weil sie halt tödlicher sind. Also so die ganz auch, dass es sowas wie Taser oder Pfefferspray gibt, das ist irgendwie schön und gut, es wird aber halt einfach nicht eingesetzt. Also eben die Polizei greift zur Waffe und dann reichen zwei Schüsse aus und dann ist jemand tot. Genau, ja, also um darauf auf diesen Aspekt aufmerksam zu machen, dass die Polizei einfach MörderInnen sind und dass wir das nicht vergessen.
Ja, ich finde diesen Aspekt super wichtig, der gerade hervorgehoben wurde, weil diese Frage, ne, rufe ich die Cops, das ist ja einfach in total vielen Fällen so eine Frage, weil es einfach total häufig so ist, dass die Betroffenen sich einfach in psychischen Ausnahmezuständen befinden und die Cops einfach nicht ausreichend geschult werden, auch in ihrer Ausbildung und überhaupt nicht die Mittel mit an die Hand gegeben bekommen. So, also das Ganze ist einfach strukturell nicht so aufgebaut oder so gedacht, dass sie da adäquat drauf reagieren können. Ein wichtiger Punkt, also genau, also was mir gerade noch dazu eingefallen ist, ich habe vor kurzem so eine Doku geschaut, da wurde das nämlich auch unter anderem beleuchtet, dass der Rassismus eben auch nochmal eben immer eigentlich eine Rolle mitspielt, weil in anderen Fällen die Cops das nämlich teilweise auch hinbekommen. Also es wurden konkret zwei Fälle, ich weiß gerade die Namen nicht mehr davon, wo es sich um deutsche Betroffene handelt, beleuchtet, wo die Cops das dann auf einmal hinbekommen haben, da irgendwie Fachpersonal dazu zu rufen und irgendwie adäquat mit der Situation umzugehen. Und ich finde diesen Kontrast, also diese Diskrepanz, die da entsteht, ist einfach nochmal sehr krass zu sehen. Und vielleicht ganz kurz zu dieser Doku. Das ist eine richtig große Empfehlung an alle HörerInnen. Die heißt Kein Freund, kein Helfer, Lorenz und die Einzelfälle. Und das ist eine Doku von dem Journalisten Hubertus Koch. Der ist euch vielleicht ein Name, der euch bekannt ist aus dem Y-Kollektiv. Der war vorher beim Öffentlich-Rechtlichen aktiv. Und die Doku hat sehr, sehr viel Öffentlichkeit erfahren in Deutschland, was ziemlich cool ist, weil er darin verschiedene Facetten von tödlicher Polizeigewalt beleuchtet. Die Doku ist irgendwie komplett unabhängig und crowdfinanziert. Und er versucht in der Doku, also er untersucht dort ausgehend von dem Fall von Lorenz A. letztes Jahr 6 Fälle tödlicher Polizeigewalt in Bremen und Niedersachsen und versucht dabei eben verschiedene strukturelle Gemeinsamkeiten und Muster herauszuarbeiten. Und der Film ist aber nicht nur eine Anklage, sondern der ist auch eine Bühne für, also der gibt auch Raum für die Trauer der Angehörigen und für die Perspektiven der Angehörigen, was ich richtig cool finde und auch für deren politischen Aktivismus. So, der zeigt, wie die Lorenz Freunde irgendwie eine Initiative gründen und auf die Straße gehen und super viele Leute mobilisieren. Und irgendwie Aufklärung fordern für ihren Freund.
Und das ist schon eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, die wir uns gestellt haben. Das fünfte Jahr, was hat sich eigentlich verändert und was ist gleich geblieben? Und ja, vielleicht auch, was nehmen wir mit davon? Magst du was dazu sagen?
Also, was sich geändert hat, beziehungsweise was gleich geblieben ist, da habe ich nur, also ich habe eins gefunden, was ich ziemlich krass fand. Also was sich eben nicht verändert hat, sind quasi die Konsequenzen, die Polizistinnen eben nicht haben, also dass sie nicht in Verantwortung gezogen werden, sondern im ganzen Gegenteil. Ich habe gelesen, dass sogar Freisprüche, wo Polizistinnen eben angeklagt wurden, dass diese Freisprüche jetzt von AnwältInnen als Präzedenzfälle genommen wird für weitere, um weitere Polizistinnen rauszuhauen. Und das fand ich, das hat mich ziemlich nachdenklich gemacht, dass es eigentlich genau andersrum sein sollte, dass eigentlich Polizistinnen Verantwortung übernehmen sollten und aus diesem ein Präzedenzfall geschaffen werden soll. Aber dadurch, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist, ziehen halt Anwältinnen daraus die Schlüsse. Das fand ich irgendwie ziemlich dramatisch. Aber ich wollte noch ganz kurz auf die Motivation vielleicht nochmal sagen, da hattest du schon ganz viele Sachen zusammengetragen. Was ich einfach in diesen Sendungen so wichtig finde, ist, dass wir uns einfach mit so einem Thema näher beschäftigen und mehr recherchieren, dass wir somit eben andere Bündnisse und Initiativen irgendwie sehen und sichtbar werden, uns mit denen auseinandersetzen, sie zu Wort kommen lassen und somit so ein Netzwerk sichtbar wird. Und das ist das, was mir bei diesem dramatisch krassen Themen irgendwie so wichtig erscheint, dass wir es eben schaffen, so eine so eine andere Sichtweise, eine andere Kultur, ein anderes Miteinander, wie wir solche Dinge zusammenstehen und zusammen bewältigen, trauern können, gemeinsam aber auch Kraft schöpfen und handlungsfähig werden, dass das eben passiert. Und ich habe mir noch eine Notiz gemacht, die ich wichtig finde, weil Anarchistinnen ja oftmals gegen Strafe, Staat und Knast so oft, ne? Also das sind ja die Themen, die wir als eine, ich würde sagen, es ist eine Bewegungsgeschichte auch, die wir ausmachen. Und ich finde, diese Themen, dass wir einfach sehen, es entsteht eine Initiative, die sich konkret mit diesen betroffenen Menschen zusammentut, einen Prozess begleitet und in der Öffentlichkeit schafft, ist ja irgendwie, sind ja genau diese subtilen Dinge, wo wir handlungsfähig werden und wo wir diesen Anspruch, dass wir gegen Knast und Strafe sind, dass es nicht nur eine Worthülse bleibt, sondern dass es halt unterfüttert wird und dass es halt so praktisch gelebt wird. Das war das, was ich mir so gedacht habe, dass das wichtig ist.
Ja, und was ich in Bezug auf diesen Punkt noch super spannend war, vor 2 Jahren, als wir mit der Initiative Gedenken an Uri Jalloh gesprochen haben, da auch einfach nochmal zu hören, wie viel effektiver diese Strukturen eben auch von Jahr zu Jahr werden, weil es diese ganze jahrzehntelange Vorarbeit gibt, weil es die Recherchenetzwerke gibt, weil es mittlerweile auch traurigerweise eben diese Blaupausen gibt, wo sich Angehörige zusammengeschlossen haben und zusammen aktiv geworden sind und dass sich die Betroffenen und Angehörigeninitiativen auch untereinander vernetzen und so einfach eine viel, viel größere Reichweite haben als Anfang der Nullerjahre. Gibt es noch abschließende Worte, die eine von euch verlieren mag?
Die Zeit rennt uns leider davon und wir haben noch so ein paar Sachen, die wir teilen wollen. Deswegen, genau, ich glaube, es war ein ganz guter Einblick. Ich glaube, wir können da ziemlich lange noch drüber sprechen.
Ja, dann lasst uns doch vielleicht gleich überleiten zu unseren abschließenden Themen, die wir für die Sendung uns rausgesucht haben.
Genau. Diesen heutigen 18. Januar wollen wir auch nutzen, um noch auf ein weiteres Thema aufmerksam zu machen. Den rassistischen Brandanschlag auf die Geflüchtetenunterkunft in der Lübecker Hafenstraße. Heute, vor genau 30 Jahren, wurden 10 geflüchtete Menschen aus 5 verschiedenen Ländern ermordet. 38 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Das besonders perfide an diesem Fall ist, dass bis heute kein Ansatz von Gerechtigkeit hergestellt wurde. Noch am selben Tag damals wurden 4 Neonazis aus einem Lübecker Nachbarort festgenommen. Diese befanden sich zum Tatzeitpunkt in Lübeck. Sie wurden von ZeugInnen am Tatort gesichtet. Sie wiesen Brandspuren an Haut, Haaren und Kleidung auf und mindestens einer von ihnen gestand die Tat im Nachgang mehrfach, sowohl gegenüber der Polizei, Bekannten und der Presse. Nichtsdestotrotz wurden sämtliche Ermittlungsverfahren gegen die Nazis eingestellt. Stattdessen wurden Anklage gegen einen Überlebenden erhoben. Nach längerem Prozess wurde diese auch wieder eingestellt. Darüber hinaus sind mehrere Beweismittel verschwunden. ZeugInnenaussagen wurden nicht protokolliert und notwendige Obduktionen einfach übersprungen. Einer der Überlebenden, Viktor Atwe, wurde im Nachgang abgeschoben. Trotzdem kehrte er nach Deutschland zurück, wo er bei einem weiteren Abschiebeversuch verletzt und 2016 im Abschiebeknast inhaftiert wurde. In Erinnerung an diese Ereignisse wollen wir heute den Toten von damals gedenken und aufzeigen, wie sehr Polizei und Justiz uns im Kampf gegen Rassismus im Wege stehen. Die Initiative Hafenstraße, Gedenken und Anklagen fordert seit 30 Jahren eine gerechte Aufarbeitung der Tat und setzt sich dafür ein, dass die Erinnerung nicht verblasst. Einen Link zu ihrer Website findet ihr in unseren Shownotes.
Ein weiteres Projekt, was wir kurz anreißen wollen, ist ein Buchprojekt, das heißt, das soll Gerechtigkeit sein, die Tötung von Mohamed Lemaine Tramé. Das ist ein Buch, das zusammen mit Courtwatch Köln, das ist eine Prozessbegleitungsgruppe für Köln und Nordrhein-Westfalen und dem Solidaritätskreis Justice for Mohamed erschienen ist im Dezember 2025. Einige wissen wahrscheinlich von euch, was Mohammed passiert ist. Ich würde es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Mohammed war ein 16-jähriger Jugendlicher, der allein über mehrere Jahre aus dem Senegal nach Dortmund geflüchtet war. Er wohnt dort in einer unbegleitet minderjährigen Wohngruppe für Geflüchtete und war zuvor auf eigenen Wunsch in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden. Am 8. August 2022 befand sich Mohammed in einer akut psychischen Krise. Er richtete ein Messer gegen sich selbst. Deshalb wurde die Polizei gerufen. Diese besprühten Mohammed mit Pfefferspray, taserten ihn und erschossen ihn dann mit 6 Schüssen aus der Maschinenpistole. Aufgrund dieser Tat bildete sich der Solidaritätskreis Justice for Mohammed, machten extrem große Öffentlichkeit oder eine große Bandbreite an Öffentlichkeitsarbeit, organisierten Proteste. Es gab eine Spendenaktion, um die Familie aus dem Senegal nach Dortmund zu holen. Es gab die Prozessbegleitung und Berichterstattung. Wir haben mehrere Sendungen dazu gemacht, die wir uns dann noch verlinken. Kurz zu diesem Buch. Der Abschnitt über das Buch, da beziehen Sie sich eben auch genau auf das, was wir vorhin erwähnt haben, auf die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, die eben seit über 20 Jahren unmüdlich über die Aufklärung und Gerechtigkeit tödlicher Polizeigewalt kämpft und dadurch eben eine ganze Bewegung, die sich gegen Rassismus und Polizeigewalt stellt, maßgeblich mitprägt. Es kommen immer neue Namen hinzu, es werden immer mehr Protestierende auf der Straße. George Floyd ist auch ein Thema, was mit aufgeführt wird. Es wächst der Druck auf die PolitikerInnen, die halt Verbesserungen versprechen. Und was ihnen wichtig ist, dass der Prozess um Mohammed eben genau vor diesem Hintergrund dieser jahrzehntelangen Kämpfe um Aufklärung, Gerechtigkeit und ein Ende der tödlichen Polizeigewalt basiert. Und dass eben aufgrund der vielen Menschen in Dortmund und deutschlandweit und im Senegal eine breite Öffentlichkeit erreicht wurde und nur dessen die Dortmunder Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2023 gezwungen war, die Anklage gegen immerhin 5 der 12 an Mohammeds Tötung beteiligten Polizistinnen zu erheben. Und in dem Prozess geht es eben nicht nur um die Herstellung von Gerechtigkeit, sondern eben vielmehr war es der Versuch, die Tötung von Mohammed als tragischen Einzelfall darzustellen. Es gab einen Zusammenschluss von Kurt Watch Köln, den Grundrechtekomitee, NSU Watch und weitere Gruppen, die quasi diesen Prozess protokolliert haben. Und dieses Buch besteht eben aus diesen Protokollen. Es kommt auch die Geschichte um Mohammed, was es für eine Person war. Die Brüder Sidi und Lassana kommen zu Wort und erzählen auch ihre Wahrnehmung zu diesem Prozess. Es wird das Notrufprotokoll abgedruckt, weil es so die letzten Minuten von Mohammed darstellt. Und der Hauptteil, wie gesagt, ist dieser Gerichtsprozess. Und ich würde gerne enden mit einem Zitat aus dem Buch. Dieses Buch hat nicht den Anspruch, einen neutralen Bericht des Prozesses abzubilden. Die Familie von Mohammed hat von Beginn an betont, dass sie Aufklärung und Konsequenzen für den Tod ihres Sohnes und Bruders fordern. Der Gerichtsprozess ist diesen Wünschen nicht nachgekommen.
Ich möchte kurz auf ein Theaterstück hinweisen, was seit 14. Juni letzten Jahres im Staatsschauspiel läuft. You Came, You Saw, ein No Escape Room von Ayse Güvendiren. Ein Theaterstück, das die Kontinuitäten von Rechtsterrorismus darstellt und die Stimmen der Angehörigen sehr in den Vordergrund stellt. Eben das Erleben von institutionellem Rassismus, von der Behördenwillkür und Polizeigewalt. Und von den Angehörigen aus Hanau wurden diese Aspekte als zweiter Anschlag nach dem eigentlichen rechtsterroristischen Anschlag bezeichnet. Und ja, also ich kann euch das Stück auf jeden Fall empfehlen. Es wird nochmal gespielt am 3. Februar 19.30 Uhr und Karten könnt ihr über die Website vom Staatsschauspiel besorgen.
Um am Ende dieser Sendung noch einen hoffnungsvollen Ausblick darauf zu schaffen, wie tödliche Polizeigewalt zumindest eingedämmt werden kann, möchten wir euch ein Projekt aus Baltimore in den USA vorstellen. Seit 2007 existiert dort das Programm Safe Streets Baltimore. Dieses von der Stadt ins Leben gerufene Programm ist für viele Menschen in Baltimore zu einer Alternative für die Polizei geworden. In den Straßen der Stadt mündeten zwischenmenschliche Konflikte in der Vergangenheit oft in tödlicher Gewalt. Da die Polizei dafür bekannt ist, diese Krisen nur weiter zu eskalieren oder sie durch Waffengewalt in Anführungsstrichen zu lösen, bedarf es einer besseren Option. Hier kommen die Mitglieder der Safe Streets Gruppe ins Spiel. Anstatt die Polizei zu rufen, können sich Menschen bei Konflikten an die Hotline der Gruppe wenden. Daraufhin kommen Mitglieder der Gruppe zum Einsatz, die selbst in den betreffenden Communities wohnen und eng mit den Angehörigen vernetzt sind. Dann wird vor Ort mit allen Beteiligten an einer gemeinsamen Lösung des Problems gearbeitet. Das passiert vor allem durch die enge Einbindung der Safe Streets-MitarbeiterInnen im Umfeld der Betroffenen und durch ihre Kredibilität. Denn das Programm beschäftigt Menschen, die selbst schon Hafterfahrungen haben. Die Menschen von Safe Streets setzen auf Dialog und zwischenmenschliche Beziehungen. Sie sind nicht bewaffnet und tragen keine Schutzwesten. Sie haben kein Interesse an strafrechtlicher Verfolgung oder Festnahmen der Betroffenen. Sie arbeiten komplett anders als die Polizei und sind vor allem deshalb so gefragt und erfolgreich. Einer Studie nach hat diese direkte Implementierung des Programms unmittelbar zu einer Senkung der Mordrate um 23% geführt. Genau, Baltimore hat auch dieser Studie nachzufolge die derzeit niedrigste bisher erfasste Mordrate der Stadt. Und genau das zeigt uns, dass es ganz konkrete und effektive Alternativen zur Polizei gibt. Man muss nur den politischen Willen haben, um sie umzusetzen.
Ja, vielen Dank dafür. Und damit sind wir am Ende unserer Januarsendung angekommen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf freie-radios.de und archive.org oder auf der Website vom anarchistischen Netzwerk a-dresden.org. Die Welt blickt nach dem Mord an René Good am 7. Januar wieder auf die US-amerikanische Stadt Minneapolis, und dorthin wird auch das Thema der Polizeigewalt oft verbannt. Doch auch in Deutschland sterben jedes Jahr wieder Menschen durch die Hände der Polizei. Letztes Jahr waren es 24 Menschen, die erfasst wurden von der Kampagne Death in Custody. Wir wollten denen hier in dieser Sendung nochmal Raum geben und anregen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sich mit den Gemeinsamkeiten zu beschäftigen, dass diese Menschen oft arm, rassifiziert und in psychischen Ausnahmesituationen sind und dass es meistens keine Folgen für die Täter gibt. Danke, dass ihr dabei wart, unsere Sendung gehört habt. Wir hoffen, ihr lasst euch nicht zu sehr runterziehen von der Gesamtscheiße, die gerade passiert, und bleibt widerständig. Wir hören uns im Februar. Ciao.